Es ist Sonntagmorgen, es ist bei uns daher ein wunderschöner Sonntag, blauer Himmel, die Sonne leuchtet. Und ganz wichtig ist mir, dass ich das auch mitgib, uns an jeden. Es ist der erste Tag der Woche, Gottesdienst, Gott zu dienen. Und das Wunderbare und das Wertvolle dran für mich, Gott ladet uns ein. Wir sind eingeladen, jetzt teilnehmen zu dürfen, was sein heiliges, mächtiges und wahrhaftiges Wort uns zu sagen hat. Wir dürfen hören und wir dürfen bitten, dass wir es verstehen dürfen und auch danach tun. Und deshalb bitte ich, dass wir die Hände noch falten und um den Segen des Herrn bitten. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, es erfreut mein Herz, dass wir erleben dürfen, jeden Sonntag am ersten Tag der Woche, diesen Sonntag, dein Durchdrang die Wochen hindurch, dein Schutz, dein Segen, deine Hilfe in all den Dingen, was hinter uns liegen, dass du es bist, der uns jetzt ruft unter deine Gemeinschaft. Wir dürfen dienen, Herr Jesus. Wir dürfen jetzt die Lieder, die wir singen und gesungen haben, das Gebet, aber vor allem jetzt dein heiliges Wort. Es wird uns helfen, Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, verstehen zu dürfen durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Ich bitte, schließ uns dein Wort jetzt auf. Hilf uns, Herr Jesus, dein Wort zu verstehen und auch danach zu tun. Und danke, dass du es noch zulässt, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir, dass wir unser Wort, dein heiliges Wort, die Bibel vor uns liegen haben, keine Angst haben brauchen, dass wir verhaftet sind, keine Angst noch haben brauchen über den Krieg, über andere Dinge, Herr, weil deine schützenden Hände über uns sind. Bitte nimm alles weg, was störend ist, und gib uns jetzt ein reines Herz. Und hilf uns, Herr Jesus, dass dein mächtiges Wort uns verändert. Danke. Amen.
Amen.
Darf ich das Thema behandeln und uns allen mitgeben nach Hause und euch ans Herz legen, sich die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, weil viele, viele Dinge, die in unserem Glaubensleben, in unseren Kreisen, in unseren Gemeinden geschehen, sie ereignen, auf das zurückzuführen ist, im negativen Sinn. Und wirklich zu bitten und zu beten, dass der Herr uns helfen möge, dass wir es erkennen dürfen, es erkennen müssen, wenn es uns betrifft. Und es wird uns an jeden betreffen, weil keiner ist davor gefeit. Das heutige Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, und ich sage immer wieder, das sind nur Bruchteile davon, es ist so mächtig, wenn man dann anfängt, kommt man immer mehr drauf. Erstens für sich selbst, wo man steht, wo man Hilfe braucht, wo man Veränderung braucht und wo der Herr uns helfen muss. Ohne ihn können wir überhaupt nichts tun. Das heutige Thema lautet: Weniger ich, mehr er. Weniger ich, mehr er. Egoismus, ich, Selbstsucht, Eigennutz und Ehrgeiz hat keine Chance in meinem Glaubensleben, in meiner Nachfolge, wenn ich als wiedergeborener Christ unseren Herrn Jesus als Vorbild hernehme, ihm treu und gehorsam nachfolge und demütig nicht auf meins, auf das Seine, sondern auf die Bedürfnisse der anderen achte. Aus Neid und Eigennutz wird Zerrüttung und jede schlechte Tat. Das heißt, Beziehungen werden zerstört, Meine eigene Beziehung zu unserem Herrn Jesus wird zerstört. Und ein segenreiches, eines Sinnes sein wird unmöglich werden. Beten wir dafür, dass wir ein Herz kriegen, ein jeder, das immer freier wird von unserer Ich-Bezogenheit. Zwei Bibelverse, die ich dazu vorlesen darf, eingangs. Steht der erste, wer mitlesen möchte, es ist ganz wichtig, dass die Bibel mitnimmt. Bibel mitnimmt, dass man das Rascheln und die Blätter hat und dieses Hardcover, wo die Bibel immer eingefasst ist, aber Blätter. Ich habe dieser vergangenen Tage eine Botschaft gehört, da hat der Prediger gesagt, ihr könnt ja ruhig auch eure iPhones nehmen, eure Handys und mitlesen. Und andere Aussagen und dann habe ich abgedreht. Weil das ist, glaube ich, nicht das, was unser Herr Jesus will. Also schlagt Gottes Wort auf, das mithabt, und ich hoffe, das ist stets bei euch. Das werden wir immer mehr brauchen, in Zeiten wie in diesen, die immer finster und massiver werden. Philipper 2, Vers 3a. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz. Das nächste Wort steht im 1. Korinther 10, Vers 24a. Niemand suche das Seine. Die erste Überschrift, die ich da drüber gesetzt habe, in diesem ganzen wertvollen Gedankengang, der es uns unser Herr und Heiland Jesus Christus heute an jeden mitgeben möchte, habe ich geschrieben, erstens, ich, meiner, mir, mich. Ich ist Egoismus. Ich ist Selbstsucht. Ich ist Eigennutz. Es geht nur mehr um meine Sicht und um meine Erkenntnis. Es geht vielmehr nur um mich persönlich und um das, was ich glaube und was ich will. Alle meine eigenen Vorstellungen von Gott und unserem Herrn Jesus, die ich bisher hatte, machen ihn nun immer mehr klein durch sein Verhalten. Meine geistliche Freiheit, die sich nach meinen Maßstäben auch so anfühlt. Diese Freiheit, die ich glaube, die ich habe, heißt für mich, ich denke, ich lebe, ich handle, so wie ich es will. Mit diesen Aktionen passiert Folgendes. Ich presse unseren heiligen, allmächtigen Gott, unseren Herrn Jesus Christus, mit meiner falschen Vorstellung in ein komplett falsches Schema. Ich denke und vergesse dabei alle meine Segnungen durch meinen Herrn Jesus. Und ich erkenne und verstehe nicht mehr, was uns, mir, mein Herr, in der stillen Zeit und in meinem Gebetsleben sagen möchte. Denn ich glaube ja fest, dass ich alles richtig mache. Vorsicht! Es ist ein fataler, fataler Fehler und Irrtum, der immer größere Dimensionen annimmt und das sehr schleichend, still und heimlich, bis der große Knall kommt. Alles und das und vieles mehr entstehen durch meinen gelebten Egoismus und mein von mir gepflegtes Ich. Der Schulterklopfen kennt sie, ich. Alle Menschen neigen von Natur aus dazu, erst nach ihrem Vorteil zu fragen. Leider gibt es hier absolut keine Ausnahmen. Der zweite Punkt, den ich dann über dieses sehr brisante Thema, das uns alle betrifft, schreiben habe dürfen. Mein Ich ist mit Jesus Christus gekreuzigt. Galater 2, Vers 20, wenn es aufschlagt und mitlässt. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und ich habe was dahingehend was finden dürfen, weil ich suche und schaue und trage zusammen und beschäftige mich immer. Und da gibt es ein wertvolles, ich soll nennen es Begleitbuch zur stillen Zeit, das ich schon etliche Jahre haben darf und da immer wieder zwischendurch benutze. Das heißt Manna am Morgen. Und Manna am Morgen hat am 20. November, das, wer Manna am Morgen hat, kann das ja nachlesen auch, stöbern von unseren Herrn, da nachdenken, Folgendes drüber geschrieben. Über diesen Galater 2, Vers 20. Christus starb für den Sünder, um ihn zu retten. Aber der Brief an die Galater sagt uns, dass auch das Eigenleben, mein Ich, dieses geretteten, gerechtfertigten Sünders am Kreuz sterben muss. Das Kreuz wird sozusagen von Golgatha ins Leben des Glaubenden verpflanzt. Und um diese Tatsache spielen sich fast alle Kämpfe im Leben des Kindes Gottes ab. Niemand wird gezwungen, die Vergebung aufgrund des Kreuzes anzunehmen. Wer sie aber ablehnt, bleibt unter Gottes Zorn und ist vor keinem Sturz sicher. Ebenso wird auch der wiedergeborene Christ nicht gezwungen, sich mit Christus kreuzigen zu lassen. Wenn er aber das Kreuz umgeht, ist er allen Verführungen, Täuschungen und Übeln ausgesetzt, die im Schoß der Christenheit auftauchen. Das Eigenleben ist nirgends so stark, so täuschend und so gefährlich wie in heiligen Dingen. Denken wir mal darüber nach, was unser Motiv ist, warum wir gewisse Dinge machen. Es kann Christus dienen, es kann sich einen Anschein von Treue geben, großen Eifer und viele Fähigkeiten vorweisen. Aber der natürliche Mensch ist Gottes Feind. Wenn das Eigenleben Gott dient, verführt es sich selbst und andere. Es bietet dem Feind ständig ein Operationsgebiet. Viele wiedergeborene Christen schaden dem Werk Gottes. Ja, sie behindern und sabotieren es, weil sie ihr Eigenleben bewahren wollen. Ist es da erstaunlich, dass der Teufel alles tut, was er kann, um den wiedergeborenen Christen zu hindern, das Kreuz Christi in seinem Leben zu erfahren? Darf man sich wundern, dass das Eigenleben des Christen alles tut, um dem Kreuz zu entgehen und es durch eine Tätigkeit für Christus zu ersetzen? Der große Apostel nennt der Gemeinde Jesu Christi die einzige Bedingung für den Dienst, das einzige Geheimnis wahrer göttlicher Kraft. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wenn der wiedergeborene Christ diese Bedingung annimmt, wandelt er in einem neuen Leben und kann Gott in einem neuen Geist dienen. Und dann möchte ich dazu aus Gottes Wort, und das ist ja voll, heute einmal aus Philippa, wenn es aufschlägt, Kapitel 2. Von Vers 1 bis Vers 11 dazu noch vorlesen. Nehmt euch Zeit heute Nachmittag und, oder morgen und lest es nochmal im Gebet, Untergebet, dieses wertvolle Schreiben da, was an uns gerichtet ist und wirklich einmal nachzudenken. Philipper 2, 1 bis 11. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Dann sage ich mit meinen Worten, dann wäre es ich viel, viel kleiner. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Wirst nicht kennen, wann der Ich mächtig ist. Gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder schaue auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht mehr einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Welches Gegenmittel hat dir unser Herr Jesus gegeben, um die Krankheit deiner Ich-Sucht in deinem Herzen zu heilen? Frag dich das einmal, wenn du das einmal durchgelesen hast, diese 11 Verse. Nimm dir wirklich Zeit, und gestern habe ich auch gehört im Zuge einer Predigt, dass Pascal zu seinen Lebzeiten, der berühmte Mathematiker, schon gesagt hat, er wundert so, dass die Leute zur damaligen Zeit nicht einmal eine Stunde sich Zeit nehmen, Zeit zu haben. Und dann hat er gesagt, was würde der in der heutigen Zeit sagen? Der würde sagen, der hat nicht einmal Minuten Zeit. Und wir nehmen uns leider viel zu wenig Zeit für Gottes Wort, um es zu verstehen. Und deshalb lege ich das und an mir und uns allen ans Herz, nehmt euch die Zeit, langsam Vers für Vers unter Gebet durchzulesen und euch selber mal die Antwort drauf zu geben. Welches Gegenmittel hat mir mein Herr gegeben, um die Krankheit meiner Ich-Sucht in mein Herzen zu heilen? Wie sehr war Jesus seinen eigenen Bedürfnissen zu unseren Gunsten für uns hinten anzustellen? Wo findet sich in meinem Leben Egoismus? Wie begründest du, ich, wir, unser egoistisches Verhalten, das wir oft am Tag legen? Egoismus kommt gern im Doppelpack mit Neid daher. Warum? Sogar wieder Gottes Wort. Ein paar Seiten weiter gibt es dann den Jakobusbrief. Und da gibt es das dritte Kapitel. Und da die Verse 14 bis 16. Das könnt ihr noch hinten mit dranhängen und mitlesen. Jakobus 3. 14 bis 16. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit, Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Welche Folgen haben Neid und Eigennutz in deinem Leben? Kommen sie auch in deinem Glaubensleben vor? Es ist eine ernste, mahnende Tatsache, dass wir wiedergeborenen Christen, die sich an Gottes Gnade, sage ich schon, langsam und lieblich gewöhnen, selbstverständlich nehmen oft, infolge ihrer Selbstsucht die Wahrheit, seine Wahrheit nicht mehr kennen. Wir geraten dadurch alle miteinander in die mannigfaltigen Fallen Satans. Und die sind trickreich. Die sind gestrahlt, sage ich wie Mausfallen in einem Keller unten. Unser Eigenleben verschleiert uns Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Heiligkeit. Es bringt ein Misston in unser Glaubensleben mit unserem Herrn Jesus und die Folge daraus ist, unser Glaubensleben wird fruchtlos. Unser Glaubensleben wird fade ohne Salz. Unser Glaubensleben wird wirkungslos. Anstatt völlig in der Wahrheit mit unserem Herrn Jesus zu wandeln, bekennen wir uns nur rein äußerlich und knechtisch zum Glauben und unser Dienst an unseren Herrn ist nur Lippendienst. Ist nur Blabla, Hasser Rauch und nichts dahinter, sage ich jetzt mit meinen Worten. Alle Menschen neigen von Natur aus dazu, zuerst nach ihrem Vorteil zu fragen. Leider gibt es hier absolut keine Ausnahmen. Dritter Punkt. Woher kommt der Egoismus? Egoismus ist eine selbsterlernte Gewohnheit, die zur Sucht werden kann. Zur Selbstsucht. Was heißt es? Nur auf den eigenen Vorteil bedacht und immer schön dastehen. Dahinter steckt oftmals, sehr oft, die Angst, nicht genug zu bekommen, vergessen zu werden, ungerecht behandelt zu werden oder sogar zurückbleiben zu müssen. Bevor keiner um mein Wohl sorgt, tue ich es lieber selbst. Selbstsucht macht aber nicht nur unglücklich, sondern zerstört nach und nach auch alle Beziehungen, alle Verbindungen bis hin zum Herrn. Denk wirklich einmal darüber nach, wo sie bei dir bereits schon Schaden angerichtet hat. Im Gebet, immer unter Gebet. Weg von sich selbst hin zu Jesus Christus. Wer egoistisch ist, dreht sich immer um sich selbst. Der kennt es selbst gar nicht. Allerdings findet man so keinen Weg aus dieser leidvollen Misere. Wer aber den Blick weg von sich hin aufs Kreuz, hin zu Jesus wendet, wird plötzlich etwas Größeres sehen. Und da lest du einmal den Psalm 121 durch. Er ist nicht lang, sondern nur ein paar Verse. Meine Hilfe kommt von Gott und von sonst niemand anderen. Er, der Vater, unser Herr Jesus, schaut mit Liebe auf uns. Deshalb gibt er uns sein Wort, deshalb gibt er uns die Verse, deshalb ermahnt er uns, weil das eines der großen Grundübel in jeder Gemeinde, in jedem einzelnen von uns sie wiederfindet. Und niemand ist davor gefeit, niemand. Ich bin, der ich bin das A und das O, so sein heiliger Name. Er sorgt für Gerechtigkeit, er hat uns das Leben geschenkt, Er hat da den Lebensatem eingehaucht. Er wird ihn auch wieder nehmen. Und er kümmert sich um mich, um dich, um jeden, um seine Kinder. Du wirst nicht zu Schanden werden, wenn du nach seinen Worten tust und lebst, in aller Schwachheit und Nöte, und wenn du siehst und merkst, dass du auf falschen Wege bist, weil der Herr durchleuchtet unsere Herzen. Er sieht unseren Sauerteig. Er sieht die Kammer, was wir glauben, wir müssen sie verschließen. So tue Buße und kehr auf den richtigen Weg zurück. Auf seinen Pfad, sagt sein Wort. Bei Jesus Christus hört unser verzweifelter Kampf um das eigene Ich auf. Gib dein verstecktes Ich an Jesus Christus ab. Ich habe hingeschrieben und weiß es. Und ich sage, du nie mit Zeigefinger hindeuten oder aufzahlen. Es ist ein langer, sehr langer Lernprozess. Endet oft wieder und immer wieder, sagt der Herr das auf, in Tränen, und dass man sich schämt, dass man so agiert und handelt. Das eigentlich vom Glauben, vom Glaubensleben, vom Vertrauen, von der Nachfolge sehr wenig oft da ist. Du brauchst dich nicht krampfhaft um dein Recht kümmern. Du darfst aufatmen. Du darfst von Herzen glücklich sein und werden und dankbar sein. Er wird dich nie allein lassen. Ein bitternden Jünger, ein bittertes Kind wird Gott nie abweisen, nie. Grenzen der Selbstlosigkeit heißt, seinen Egoismus abgeben. Das heißt, die Haltung, die gekennzeichnet ist durch das Streben nach Erlangen von Vorteilen für die eigene Person, nach Erfüllung der die eigene Person betreffenden Wünsche ohne Rücksicht auf die Ansprüche anderer. Selbstsucht, Ichsucht, Eigenliebe. Ich, meiner, mir, mich. Und alle Ungerechtigkeiten selbstlos einzudecken. Es ist gut, gar keine Frage, eigene Ziele und seine eigene Meinung zu haben. Gott selbst bezeichnet uns als seine Kinder. Er gibt uns diese Würde. Wir dürfen jederzeit für uns, aber auch für andere eintreten, auch wenn diese Würde oft mit Füßen getreten wird. Unser Vater Gott hat uns nicht umsonst einen klaren Verstand gegeben. Aber wir brauchen nicht auf Kosten anderer leben, denn Gott sorgt. Er macht echtes, ehrliches und erfülltes Glaubensleben möglich. Egoismus ist nicht etwas, was Gott bei uns, bei dir, bei mir sehen will. Absolut nicht. Als wiedergeborene Christen müssen und sollten wir alle darauf Acht haben, sie immer wieder ins Licht des Herrn zu stellen, unter Gebet diese Verse vielleicht einmal lesen und nachzudenken. Gar zu schnell hat das irdische, weltliche System unsere Gedanken im Griff. Wir müssen Acht haben, sage ich immer wieder, und das nicht kurz, sondern jeden Tag aufs Neue, dass wir nicht dieses irdische, weltliche System über Gott und vor unseren Herrn stellen. Und da könnt ihr euch Gedanken machen, was dieses irdische, weltliche System ist. Beantwortet die Antwort ehrlich die Frage, ist der Herr Jesus an erster Stelle in meinem Leben und halte ihn auch an seiner ersten Liebe fest? Was bedeutet mir die Gemeinschaft mit meinem Herrn? Was bedeutet mir die stille Zeit? Was bedeutet mir das Gebet? Und was bedeutet mir der Gottesdienst, wenn mich unser heiliger Vater, unser Herr zur Gemeinschaft ruft? Dann wirst du schnell draufkommen, wo du vielleicht in deinem Leben egoistisch bist. Hast du dir schon einmal überlegt, wodurch bist du gerettet oder errettet? Weil du irgendetwas dafür geleistet oder erbracht hast? Nein. Du und ich, ja jeder, sind einzig und allein durch die unverdiente Gnade Gottes und durch seinen Sohn Jesus Christus gerettet, errettet. Wir haben nichts, absolut nichts dazu beigetragen. Es ist ein unverdientes Gnadengeschenk. Meinst du nicht, dass wenn Gott und Jesus dir ein solches Geschenk gemacht hat, dass wir auch mit allen anderen Dingen, die wir wirklich brauchen, versorgt werden? Forscht einmal in der Bibel, was Gott dazu sagt. Alle Menschen neigen von der Natur aus dazu, zuerst immer wieder nach ihrem eigenen Vorteil zu fragen, zu schauen. Leider gibt es hier absolut keine Ausnahmen. Keine. Vierten Punkt, den ich gesetzt habe, habe ich geschrieben, ich zuerst. Leider gibt es auch viele wiedergeborene Christen, die trotz ihrer Erlösung durch Jesus Christus dem Ich noch zu viele Rechte einräumen. Das mag an der Erziehung, das mag am Elternhaus, das mag an der Prägung liegen. Am Einfluss anderer Menschen. Das heißt, jetzt gibt es das schöne Schlagwort, wenn es aufpasst und lest oft, toxische Beziehung, toxisches Betriebsklima. Ich sage einfach, das ist das Ich. Das ist das Ich der Menschen, das immer größer und immer schlechter wird. An schlechten Vorbildern. Wer oder was ist dein Vorbild? Nach wem orientierst du dich? Wer hat in deinem Leben ein Sagen? Vielleicht aber auch daran, dass der Glaube in dir nicht wächst, nicht wachsen kann, weil der Ego, der Ich, so dick und fett und groß ist, dass alles anderes niederdruckt. Sondern eher verkümmert, so wie es im Psalm 40,9 heißt. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Darum freue ich mich, oh Gott, über alle, die nach deinem Willen leben. Mache ich das, meinen Willen so zu tun, dass ich Gott damit ehre, mein Herrn ehre, und dass sein Wort, sein Gesetz in meinem Herzen ist. Unsere gottlose Welt, unsere immer finster werdende Welt, braucht viel, viel mehr wiedergeborene Christen, die die Bibel nicht nur im Schrank oder unter einer Haufen von Zeitschriften haben, die sie vorher abpusten müssen, dass der Staub weg ist oder abwischen, die irgendwo liegt und zum Gottesdienst nimmt man schnell das Handy und liest da raus. Das hat absolut damit nichts zu tun. Sollte ja nicht so sein über diese Wertigkeit und Heiligkeit des Wortes Gottes. Sondern wir sollen drinnen lesen und den Herrn bitten, entsprechend dann auch zu leben zu können. Und vorzumachen draußen, vorzuleben, dass mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe unseres Herrn Jesus, dieser dicke, große Egoismus zu überwinden ist. Nicht nur reden und plauschen und aufplaudern und wichtig tun und Bibelstellen zitieren und alles, was ich gehört und weiß, danach zu tun, was Gottes Wort sagt. Das ist auch ein Lernprozess. Wirst du nicht allein kennen. Wir werden alle die Hilfe unseres Herrn brauchen. Und das Ganze fängt genau bei dir an. Ein wiedergeborener Christ mit Signalwirkung müssen wir werden. Wiedergeborene Christen, von denen wirklich klare Signale ausgehen, die kompromisslos glauben und auch danach leben, was Gott sagt. Du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ihn mehr lieben als andere. Er muss an erster Stelle stehen. Er drängt sie nicht auf. Nein, nein. Aber die Auswirkungen sind sichtbar, erlebbar. Schaut euch einmal, dreht euch einmal um in einer eigenen Gemeinde, in euren eigenen Kreisen, in euren eigenen Leben, in dem, wo ihr euch befindet, was ihr macht, was ihr denkt, was ihr handelt, wenn ihr allein seid. Da könnt ihr euch viele Antworten geben, wie stark und mächtig dieser Egoismus, dieses Ich noch in uns ist. Die Kunst, kein Egoist zu sein. Warum wir gern und gut sein wollen und was uns davon immer wieder abhält, darüber mal nachzudenken. Was haltet mich davon ab, dass der Egoismus, das Ich in meinem Leben, der Ehrgeiz, der Neid nicht kleiner wird? Was ist es? Unter Gebet den Herrn fragen. Egoismus, mein dickes, fettes Ich, ist uns allen bereits in die Wiege gelegt worden. Fünftens. Egoismus, das gefährliche Ich. Matthäus 15, 19. Kennen wir. Aber lesen wir es mit, lesen wir es zusammen, schlagt es auf. Ihr habt das Wichtigste mit, wenn man zum Gottesdienst kommt oder Predigt mithorcht. Matthäus 15, 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Egoismus, mein dickes Ich, kann auch zu fatalen Auswirkungen in einer Gemeinde oder Gemeinschaft führen. Wir wollen belehren, aber weil das Ich so dick und fett ist, aber wir verwirren. Wir wollen ermuntern, aber weil das dicke, fette Ich so stark und dick ist, schmeicheln wir da. Wir müssen ermahnen, aber weil der Egoismus so dick und stark ist, können es nicht mehr. Warum? Weil wir uns dem Zeitgeist dieser Welt schon massiv angepasst haben. Mehr als wir uns lieb und teuer ist und wir erkennen können und dürfen. Unsere erdachten und argwöhnischen Gedanken, unsere schlechten Gedanken, unsere linken Gedanken, und nicht sagen, das habe ich nicht, weil das gibt's nicht. Seid einmal ehrlich vor euch, stellt euch im Angesicht unseres Herrn hin, kniet euch einmal hin und fragt einmal. Richten dadurch oft große, irreparable Schäden an. Denn sie sind nach der Überlieferung der Menschen mein eigenes gemachtes Evangelium, sage ich jetzt, meine eigene Auslegung, meine Vorstellungen und nicht nach Jesus Christus, seinem Wort. Kolosser 2, Vers 8 steht Folgendes drinnen. Könnt ihr wieder mitlesen. Hab Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lernbetrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Berauben, wie da steht, passt auf, dass euch niemand beraubt, einfängt oder gefangen wegführt. Und weißt, wie schnell das geht, dass deine Gedanken, dein Leben, alles, was du machst, dass du ein Gefangener bist und Gefangener wegführst wirst, dass du selbst dich gar nicht mehr befreien wirst können, Viele, viele sehen das nicht, wollen es nicht wahrhaben. Unser Herr Jesus will die und uns alle aus diesem Formalismus und den Egoismus herausholen und wieder neu aufrichten, neu hinstellen auf diesen schmalen Weg. Vielleicht läufst du schon viel zu lang auf diesem braten Weg und deckst es mit alles Möglichen zu und du hast alles Schenkerin, sage ich immer wieder. Und siehst eigentlich, welcher großen Gefahr du nicht entgegenläufst. Lasst uns wirklich die Geschehnisse, alles was passiert, alles wie es ausschaut, wie es wirklich ist. Auch die Sünde unserer Untätigkeit oft, das zuzuschauen, zuzulassen, still zu sein, unsere Selbstsucht, unser Ich ihm bekennen. Alles, was nicht in wahrer Liebe zu Gott, zu unserem Herrn Jesus und meinen Glaubensgeschwistern ist, wird aus unserem Herzen dadurch vertrieben. Durch dieses Wahrwerden, durch dieses Ehrlichwerden vor Gott. Wenn du dann aus deiner Selbstsucht, aus dieser Schläfrigkeit der Ich-Sucht erwachst, erkennen darfst, seine Erkenntnis, seine Wahrheit, um darum zu bitten und um seine Gesinnung, wird Folgendes geschehen, du wirst korrigiert werden. Das wirst in vielen, vielen Dingen erleben, was das berühmte Aha-Erlebnis hast und sagst aus tiefstem Herzen, Jesus, ich bin dir dankbar, dass man durch deinen Spiegel, und es ist Gottes Wort, mein wahres Ich vor meinen Augen beinhart hingehalten hast. Nicht wie ich will, Herr Jesus, wie du willst. Sei mir gnädig, bitte, und hilf mir. Alle Menschen neigen von Natur aus dazu, zuerst nach ihrem Vorteil zu fragen, zu schauen. Genauso wie wiedergeborene Christen. Leider gibt es hier keine Ausnahmen. Erkennen, selbst erkennen, Akniologe zu werden, hinzuknien und ihn zu bitten, unseren Herrn, bitte gib mir Erkenntnis und Weisheit und der Korrektur. Bitte weck mir auf von meiner Schläfrigkeit der Selbstsucht und meines Ichs. Der sechste und letzte Punkt, den ich geschrieben habe und schreiben habe dürfen. Selbstlosigkeit statt Egoismus. Von unserem Herrn Jesus lernen. Egoismus aus dem griechisch-lateinischen Ego-Ich bedeutet Eigennützigkeit. Egoismus ist bekannter als Ich-Bezogenheit, Ich-Sucht, Selbstsucht, Eigenliebe. Der Egoismus des Ich begleitet dich auf Schritt und Tritt. Das ist so wie die Kletten im Wald, wo wir früher gespielt haben und runtergerissen haben. Und die hofften dann auf deine Jacken, auf dein Gewand. Ganz still und unscheinbar, nicht sichtbar, begleitet dich das. Es kann sich frei entfalten und wird von uns auch meistens massivst gepflegt, weil wir viele Dinge verstecken. Zu tun, was mir gefällt, ohne Rücksicht auf Verluste. Sich selbst verwirklichen. Oft mit viel Verlogenheit und Verschlogenheit. Ich gehe absolut keine Sonder- oder Notfälle ein. Nur meine Karriere, mein Leben, meine Schau, meine Sicht habe ich im Auge. Und dabei vergessen wir alle miteinander eins immer wieder. Und das sage ich immer, da bin ich Erwachsener und am Lernen und muss durch diese Zucht, durch diese Erziehungsschule durchgehen, immer wieder, immer von Neuem, diese heilige Ehrfurcht leben zu dürfen. Nicht Angst zu haben, aber im Herzen zu wissen und zu kriegen, er kennt, er hört und er sieht alles von mir. Und er weiß auch, wie dick und fett mir ich ist. Ich kümmere mich um nichts und niemanden. Ich bin mir selbst der Nächste, kennen wir 100%. Undankbarkeit, die daraus erfolgt, ist die Folge von Selbstsucht und der Beweis, dass man sich im Leben nur um sich selbst dreht. Jesus Christus, unser Herr und Heiland, hatte immer das Wohl, das Heil der Menschen im Blick. Deshalb stellte er seine eigenen Bedürfnisse hinten an. In Matthäus 14, 14b, kannst du das nachlesen, da steht über ihn, und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Ihre Kranken hast da ihre Schwächen. Und du musst erkennen, selbst erkennen, dass du krank bist und einen Arzt brauchst, dass du ichsüchtig bist oder egoistisch bist oder verloren bist. Oder wie es auch immer hast, deine Sündennöte. Du brauchst ihn, er erbarmt sich aber über dich und heilt deine Gebrechen, deine Schwächen. Unser Jesus hat nie Bequemlichkeit gekannt. Auch durch einen langen Arbeitstag, wir wissen das, hat er sich nie abhalten lassen, von der Not weiterer Menschen zu begegnen und auch zu sehen. Der Jesus stand da kurz davor, an das Kreuz zu gehen. Und wir sollten uns Zeit nehmen und im Johannesevangelium einmal über seine Ich-Bin-Worte nachzudenken. Und die darf ich euch jetzt kurz anführen. Weil diese Ich-Bin-Worte sind ein besonderes Markenzeichen des Johannesevangeliums. Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 8, 12, ich bin das Licht der Welt. Johannes 10, 9, ich bin die Tür. Johannes 10, 11, ich bin der gute Hirte. Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das letzte Ich Bin-Wort, Johannes 15, 1. Ich bin der wahre Weinstock. War mein Lieblingsvers. Der Rebenvers drinnen ist, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich bin. Mein Ich mit seinen Ich-Bin-Worte zu bitten, dass sie das ändert in meinem Leben. Dass ich das verstehen darf, was das heißt. Ich bin Worte unseres Herrn Jesus. Es würde noch ein paar Stunden dauern, da bin ich überzeugt, wenn nicht länger, wenn man sich damit befasst und auseinandersetzt, was das heißt, dieses Ich, dieser Egoismus in meinem Leben, im Leben eines wiedergeborenen Christen, eines Jünger Jesu, eines Kind Gottes zu haben, zu leben. Bei unserem Herrn Jesus hat es auch ein paar Stunden gedauert, aber in einer anderen Ereignis und Folge. Er hat gewusst, was ihm bevorsteht. Was mag da im Herzen, denke ich mir oft, unseres Herrn Jesus vorgegangen sein? Er hat sicher daran gedacht, was ihm bevorstand. Bestimmt auch, aber nicht nur allein. Was tut er? Er denkt in dieser Zeit schon, was er gewusst hat, jetzt geht's dem Ende zu. Und das ist das, was mich so tief bewegt. Nicht egoistisch, dass er sagt, jetzt weg, jetzt brauche ich mehr Ruhe, ich muss mich vorbereiten. Jetzt kommt die Zeit, dass ich heimgehe zu meinem Vater, ich werde kreuzigt, ich brauche jetzt mehr Ruhe. Was tut er? Er denkt in der Zeit speziell an seinen Jünger Petrus. Und er sagt in Lukas 22, 32 a, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und das sogar zu dir, zu mir, zu jedem. Ich bete für dich beim Vater, dass dein Glaube, dein Kleinglaube nicht aufhört. Ich, sagt er vorhin, nicht irgendwer, ich. Das ist ein ganz anderes Ich. Und dann der Herr Jesus sagt, trotz schlimmster Schmerzen, das kann man sich gar nicht vorstellen, was der für Not und was der für Qual und Leid und Schmach hinter ihm gehabt hat, trotz schlimmster Schmerzen und großen Durst. Und obwohl die 3 Stunden der Finsternis sowie sein Tod unmittelbar bevorstanden sind, hat er wieder was gemacht, was mich auch wieder so zum Nachdenken bringt. Für seine Mutter sorgt er da und bittet seinen Lieblingsjünger Johannes, für sie zu sorgen. Und das sind die Stellen, die ich mir auch Gedanken gemacht habe, und wo ich dann am Auferstehungstag vielleicht ein paar Gedanken dazu sagen darf und kann, in Form einer Predigt, das mich tief berührt hat, wo ich selbst lernen habe müssen, erkennen muss, was der Herr Jesus da vorgelebt hat, und wie schwach und wie dünn und verkehrt und falschdenkend ich bin. Es steht in Johannes 1925 bis 1927. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalene. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Und das ist genau der Moment, wo man hergehen muss, still werden muss, wenn es körperlich möglich ist, auf die Knie geht und zu sagen: alle, wie wir sind, bitte, Herr Jesus, hilf mir, von dir zu lernen. Hilf mir, das zu verstehen, was das für Liebe ist und was für Egoist ich bin. Wie hätte ich gehandelt, wie hätte ich gedacht, wenn in diesen schmerzvollen Zeiten hat er das noch gemacht. Dass ich meine eigenen Bedürfnisse und meine Befindlichkeiten und meine ganzen Ich-Süchtigkeiten zurückstelle. Zurückstelle wirklich zum Wohl meiner Glaubensgeschwister und meiner Mitmenschen. Und so geschieht es auch bei uns allen, wenn wir zulassen, in unseren Herzen darum beten, dass der Wille unseres Herrn geschehen möge, sein Wille, nicht mehr egoistischer Wille. Und auf diese Weise wird das Reich Gottes, wird er sichtbar und sein Name wird verherrlicht werden, nicht meiner, sein Name. Wir alle, du lebst in einer Atmosphäre von Selbstzucht, aber du hast alles völlig in Christus, Jesus. Darum steh du auf und folge seinem Vorbild. Amen. Wir neigen uns noch zum Gebet. Jesus Christus, mich berührt das Wort immer sehr tief. Ich muss immer wieder feststellen und erkennen, wie weit ich weg bin, wie falsch ich denke, wie der Egoismus, dieses Ich, noch präsent ist, leitet und lenkt, falsch denken lässt. Und ich bin dir deshalb so dankbar, Herr, dass du uns immer wieder unter dein Wort rufst, uns mahnst, uns hilfst und uns aber nie allein lässt. Das weiß ich aus meinem eigenen Leben, Herr, wenn man auf die Knie geht und dir bekennt und sagt, wo die Not ist, wie sie heißt. Danke dafür, dass du mit uns allen diese Wege der Züchtigung gibst, der Erziehung, weil wir sie brauchen, weil du uns von Zü her kennst. Danke, dass du unseren inneren Menschen erneuerst, dass dieses Ich schwächer wird, weil das draußen am fleischlichen Menschen so dick und fett präsent ist. Und danke, dass du dein Leben für mich und für uns alle hingegeben hast am Kreuz, weil du gewusst hast und weißt, wie ich-süchtig, wie stark unser Ich ist. Bitte hilf uns, Herr Jesus Christus, ehrlich werden zu dir, das vor dir einzugestehen Und ich bitte darum, Herr, dass wir dein Wort nicht nickend annehmen, sondern beginnen mit deiner Hilfe, dass es sichtbar wird, dass wir es in die Tat umsetzen dürfen. Jesus, gedrängt von dir können wir nichts tun. Bitte hilf uns und du wirst uns helfen. Stärke und mehre unseren Glauben. Bitte hilf, dass der Heilige Geist, der in uns ist, drinnen ist, dieses heutige Wort tief und fest ins Herz eingravieren möge. Und danke, dass durch dein heiliges Wort heute du in uns allen was geweckt hast. Lass es nicht durch Satan zerstören, sondern hilf es, dass es weiter wirkt, dass wir uns wirklich befassen und dass es uns bewusst ist, dass wir vor dir stehen, dass du alles siehst, hörst und kennst. Bitte hilf uns, in deine Gesinnung, in deine Erkenntnis, in der Weisheit einzuwachsen. Und danke, Herr Jesus, so wirst du für Petrus, betest du für mich und für uns alle, dass unser Glaube nicht aufhört. Behüte und bewahre uns die kommende Woche, halt uns fest, trag uns durch. Danke, Herr Jesus, dass wir begnadigte Sünder aus unverdienter Gnade sind. Und lass den Gnadenregen noch niedergehen über all die Lieben, über die Menschen, wo wir beten und flehen. Ich lobe und preise deinen heiligen Namen und sage danke für deinen Gottesdienst, für die Gemeinschaft mit dir und dass du mir und uns gerufen hast. Amen.
Amen.